3600 Sekunden mit.
Hallo und herzlich willkommen bei Horaz 88.6. Wir sind Alina und Isabella und jeden zweiten Dienstag von 15 bis 16 Uhr könnt ihr unsere Radioshow 3600 Sekunden mithören. Dabei interviewen wir jede zweite Woche eben coole Persönlichkeiten aus den unterschiedlichsten Berufen und Bereichen.
Heute verbringen wir 3600 Sekunden mit einem Mann, der sich mit einem ernsten, aber auch gleichzeitig sehr wichtigen Thema beschäftigt. Viele Menschen reden nicht gerne darüber. Trauer, das ist das Thema unserer heutigen Show und dazu begrüßen wir ganz herzlich den Trauerbegleiter Matthias Kopp. Hallo lieber Matthias, schön, dass du heute da bist.
Hallo Alina und hallo Isabella und vielen Dank für die Einladung zum Interview.
Ja, sehr gerne. Und tatsächlich freut es mich total, dass uns super, super viele Community-Fragen vorab über Instagram erreicht haben. Ich glaube, wir haben noch nie so viele Fragen für eine Show bekommen, die unsere Zuschauer eben, Zuhörer wissen wollten. Deswegen freut es mich, dass ich eben in der kommenden Stunde nicht nur von uns Fragen stellen kann, die uns interessieren, sondern eben hauptsächlich auch von der Horaz-Community. Und ich würde auch gleich mit einer Frage eines Zuhörers anfangen. Und zwar möchte die Person wissen, wie du überhaupt zu diesem Beruf Trauerbegleiter gekommen bist.
Ja, ich kam zu dem Beruf oder zu dem für mich Nebenberuf. Ich bin hauptberuflich in der Blinden- und Sehbehindertenpädagogik verortet und da auch tätig und habe mir jetzt quasi in den letzten Jahren die Teilselbstständigkeit aufgebaut als Trauerbegleiter. Und wie kam ich zu dieser Selbstständigkeit, zu diesem Beruf? Unfreiwillig. Und zwar in der Hinsicht, dass meine Frau vor über 8 Jahren verstorben ist und dem ging eine lange Krankheitsphase voraus. Ich weiß noch gut, dass ich mich um das Thema Trauer und Sterben lange Zeit rumgedrückt habe und das auch nie richtig wahrhaben wollte, dass es so kommen kann, dass meine Frau stirbt. Und es wurde dann immer konkreter und konkreter. Sie ist an Krebs erkrankt und die Rückfälle zwischen den einzelnen Erkrankungen, also zwischen den unterschiedlichen Krebsformen, wurden immer kürzer. Also sie bekam immer häufiger sogenannte Rezidive und also Metastasen, die wieder auftraten. Und dann habe ich gemerkt, ich komme um das Thema nicht drum rum. Ich muss mich irgendwie um das Thema Sterben dann doch kümmern, persönlich kümmern und einen Weg finden zwischen Hoffnung und ja, der Realität, die dann doch kommt und auch kam. Und habe dann so meine Strategien entwickelt, wie ich das Thema Trauer so für mich angehe. Und habe dann gemerkt, als dann meine Frau starb letztendlich, war es gar nicht so schlimm, wie ich das dachte. Mhm. Das lag zum einen bestimmt daran, dass es doch erwartet kam und nicht plötzlich. Und zum anderen merkte ich, ich hatte so eine, so eine innere Resilienz, so eine innere Widerstandskraft oder vielleicht auch aufgrund vieler früherer Erlebnisse einen Umgang damit klarzukommen, dass ich merkte, das Thema schreckt mich nicht ab. Und hatte dann von mir aus gemerkt, ich würde das ganz gerne weitergeben an andere Menschen, die in Trauer sind. Also es war so eine innere Berufung, kann man sagen. Ich würde ganz gern das, was ich gesehen habe, was mir gut tat, weitergeben an Menschen, die auch in Trauer sind. Und ich habe mich dann über verschiedene Wege qualifiziert zum Trauerbegleiter. Das war nicht nur die formale Ausbildung, es waren auch viele andere Ausbildungen drumherum und jetzt nach 8 Jahren, ja, kann ich sagen, ich glaube, dass ich einigermaßen stabil dastehe, dass ich mich nicht mehr von anderen Trauergeschichten reinziehen lasse oder so arg beeindrucken lasse, dass ich selbst nicht mehr reserviert genug gut begleiten kann. Mhm.
Inwiefern hilft dir das denn heute, ja quasi die Trauer von anderen zu verstehen?
Du meinst meine eigene Trauergeschichte?
Genau.
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Jede Geschichte ist ja eine andere. Ne? Also kein Tod gleich dem anderen. Und wir haben oftmals so die Gefahr, dass wir sagen, ah ja, das kenne ich und das habe ich auch so erlebt. Ja, ja, ganz genau gleich und die Lösung geht so und so und so. Und das ist im Grunde ganz gefährlich. Ja? Also jede Geschichte, die passiert, ist immer eine eigene Geschichte. Und selbst wenn sie sich im Äußeren genau gleich deckt, ne, also zum Beispiel ein Unfall und alle sterben quasi einer selben Todesursache, ist trotzdem der Umgang des Hinterbliebenen mit dem Tod ganz eigen. Also jeder Trauervorgang ist individuell. Und bei dem einen ist es so ausgeprägt, kürzer, länger, intensiver. Beim anderen ist es erstmal versteckt, kommt dann irgendwann, ist mal in Wellen da. Sodass eigentlich jeder Trauerfall äußerst individuell ist. Und von daher kann ich sagen, auf deine Frage zu kommen, meine Trauergeschichte hilft mir ganz global, also ganz pauschal, dass ich weiß, Trauer geht vorbei. Das ist so eine Grunderfahrung. Und die kann ich überziehen auf alle anderen Trauernden und ihnen Mut zu sprechen und auch Trost zu sprechen, dass der Weg irgendwann wieder besser wird und schöner wird und irgendwann die Lebendigkeit wieder da ist. Mhm. Aber ich hüte mich sehr davor, zu sagen, ja, also das dauert so und so lang oder das ist so und so schwer oder bei mir hat es so und so geklappt und bei dir sollte es auch so und so klappen. Das ist sehr gefährlich. Deswegen, jede Geschichte ist eine eigene Geschichte und jede Empfindung, jedes Gefühl, das ich oder andere habe, ist auch individuell. Und ich kann nur hier und da, wie ich sagte, die Gewissheit geben, es geht vorbei und hier und da auch Wege aufzeigen, wie es geht. Aber ich kann nichts schieben oder drücken oder biegen.
Das soll ja auch gar nicht so sein, aber ich höre schon so raus, dass du ja sehr flexibel sein musst, da ja jeder anders trauert. Eine weitere Zuschauerfrage. Welche Fähigkeiten muss man für so einen Beruf oder Berufung mitbringen?
Ja, also ich glaube zum einen eine ganz hohe Form von Empathie. Also ich muss mich reinfühlen können bis zu einem bestimmten Grad in den anderen Menschen, in sein Gefühlsleben. Wichtig ist auch die Fähigkeit, nicht zu werten. Also ich sag's mal als Fähigkeit, nicht zu sagen, ja, das ist so und so schlimm und das ist so und so gut und das ist so und so leicht, schwer, nicht so schlimm. Das finde ich sehr wichtig, das nicht werten und so stehen lassen. Und was ist noch wichtig? Ich glaube, ein ganz großer oder ganz wichtig ist der Optimismus, dass das Leben trotz allem, was passiert, immer schön sein kann.
Aber kann man das so einfach vermitteln? Jemanden, der gerade in tiefer Trauer steckt, nimmt der das von Beginn an, dass alles wieder gut wird, auch wenn er das gerade gar nicht sehen möchte?
Wenn ich plötzlich mit Trauer konfrontiert bin, dann ist das wie wenn ich in einen Strudel reinrutsche. Also ihr kennt das vielleicht, wenn ihr badet und ihr seid dann in einem Wildbach, ja, und ihr kommt plötzlich in so einen Strudel rein, ne? Dann, oder mit dem Kanu unterwegs und man kommt in so einen Strudel rein, dann ist man erstmal untergedrückt, ja, und wird von der Trauer unter Wasser gehalten und auch ein bisschen durchgewaschen wie in der Waschmaschine. Da habe ich kaum eine Chance, erstmal wieder nach oben zu schauen und Luft zu schnappen. In diesem Strudel drin zu kommen mit irgendwelchen guten Ratschlägen, das ist völlig daneben. Das Einzige, was ich machen kann, ist die Hand zu reichen und versuchen, ihm oder ihr die Gewissheit zu geben, so, hier ist eine Orientierung, greif hier fest und komm erstmal wieder hoch ans Wasser und schnapp in Luft, also an die Luft, Entschuldigung. Und in dieser Phase ist Trauerbegleitung nur dadurch möglich, dass ich überhaupt erstmal da bin. Später dann, meist so nach einigen Wochen, mehreren Monaten, kommt dann eine gewisse Beruhigung rein und dann kann man auch über gewisse Sachen sprechen und die ersten Wege auch gehen, wie man sich festigt, wie man auch wieder erste Gehversuche macht ins Leben hinein. Das Ganze hängt immer davon ab, wie plötzlich ein Tod auftrat. Also Beispiel Unfalltod. Abends steht die Polizei vor der Haustür und sagt, der und der ist verstorben. Dann ist die erste Reaktion eine rein körperliche Reaktion, nämlich Schockzustand. Das ist wie bei einem eigenen Unfall. Der Körper geht auf Schockmodus und schaltet damit viele, viele Gefühle aus, weil das Erlebnis wäre zu groß, dass es der Körper gefühlsmäßig verarbeiten könnte. Deswegen Schockmodus, und dann Stück für Stück taucht der Mensch ab und zu auf und nimmt wahr, ah, der Verstorbene war mein Vater, mein Mann, und dann kommt so langsam eine Realisierung rein. Mhm. Das andere ist, mein Opa ist 93, ich weiß, er wird irgendwann sterben, dann kommt es soweit, es ist trotzdem traurig, aber ich wusste seit Jahren, es kommt der Tag. Und ich konnte mich darauf vorbereiten, habe mich davon verabschiedet von ihm, habe noch ein paar schöne Tage gehabt mit ihm. Und das ist dann etwas, was so vorhersehbar war. Mhm. Und da muss ich nicht erst in den Schock reingehen, sondern da ist sehr schnell die Realisierung da, jetzt ist es passiert, ich bin trotzdem traurig, aber nicht von dem ganzen Ereignis überwältigt. Und von daher sind diese Zeitschienen, ne, wie schnell jemand offen ist für eine Gesprächsbegleitung oder Trauerbegleitung, unterschiedlich. Und deswegen ist es auch hier und da angezeigt, bei sehr, sehr großen, überraschenden Momenten, dass vielleicht doch ein Arzt dann mit Medikamenten unterstützen muss oder eine längere intensive Begleitung durch Seelsorger und Krisenpersonal nötig ist. Du hast also das hängt immer davon ab, jetzt was, das, was ich mache, ist keine klinische Arbeit. Ich bin nicht Psychiater, ich bin auch nicht Notfallseelsorger. Das heißt, meine Arbeit beginnt eigentlich erst dann, wenn ich so einigermaßen wieder klar sehe, was ist passiert und wo will ich hin.
Du hast gerade schon zwei Szenarien angesprochen. Einmal Situation Unfall und einmal ja ein Todesfall, der vorhersehbar war, sag ich mal. Welche Menschen kommen denn eher zu dir? Also welcher Typ Mensch wendet sich an einen Trauerbegleiter?
Beide. Also erstmal ist es, ich fange mal ganz vorne an, erstmal ist es wichtig zu wissen, dass es überhaupt diese Profession gibt. Und ich glaube, dass es viele Menschen gar nicht wissen, dass es überhaupt so etwas gibt wie einen Trauerbegleiter oder eine Trauerbegleiterin. Das ist meine Erfahrung. Viele Bestatter, habe ich, ist meine Erfahrung, kennen nicht diese Profession, oder viele Menschen suchen erstmal nach einer Möglichkeit, wo sie sich festhalten können, und gehen eben dann zu ihrem Arzt oder zum Pfarrer oder zu Freunden oder auch nirgendwo hin. Diejenigen, die dann irgendwann sagen, mir ist das Leben, wie ich es gerade erlebe, zu schwer, ne? Also ich komme nicht mehr raus aus dem Tal, ich leide richtig, ich will wieder Anschluss finden, ich will wieder vielleicht auch einen Partner oder Partnerin finden, ich will endlich aus diesem Leidkarussell aussteigen. Die entwickeln dann einen Drang oder eine Suche, ich will wissen, wer kann mir da helfen. Und dann kommen sie zu mir. Aber es ist leider so, dass es derzeit diejenigen sind, die wirklich etwas wollen. Diejenigen, die es vielleicht bräuchten, aber nicht wissen, dass es gibt, über diese kann ich leider gar nichts sagen. Und deswegen ist es schön, dass ihr jetzt die Sendung macht, weil meine Erfahrung ist, dass es eine ganz große Dunkelziffer gibt an Menschen, die im Trauer sind, aber nicht wissen, dass es Professionen gibt außerhalb vielleicht des Pfarrers oder Seelsorgers oder Psychotherapeuten vielleicht, der helfen kann.
Und angenommen, Personen wissen, dass sie sich jetzt an dich wenden könnten. Für wen ist denn ja welche Art von Begleitung? Woher weiß ich, bin ich eher Typ Einzelbegleitung oder Typ Gruppenseminar?
Einzel oder Gruppe?
Genau, wo ist dann der Unterschied für einen persönlich?
Das ist auch eine reine Typfrage. Es gibt Menschen, die sagen, ich bin derzeit nicht gruppenfähig, wenn ich höre, dass andere Menschen auch einen Verlust haben, oder wenn die anderen Menschen erzählen, wie sie ihren Partner oder sonst wie Mutter, Vater verloren haben, dann zieht es mich auch wieder runter. Deswegen möchte ich als Einzelperson zu dir kommen. Die kommen dann und sagen, ich habe einen konkreten Wunsch, ich würde ganz gern begleitet werden. Und dann sprechen wir darüber, was Sinn macht, welcher Zeitraum Sinn macht, ob es wie schwer ich die Konstellation einschätze. Denn manchmal kommen zum Thema Trauer auch noch weitere Themen dazu, die eben die Trauer erschweren und wir dann eben schauen müssen, was ist das Paket, ja, dass es anzuschauen ist. Und es gibt dann aber auch Menschen, die sagen, ich würde unbedingt gerne in eine Gruppe, weil Gruppe stärkt mich, Gruppe hält mich. Ich kann aus den Schicksalen der anderen auch was für mich rausziehen, wie die anderen Menschen mit deren Schicksal umgingen. Und dann kann ich mich mittendrin mal treffen mit den anderen Gruppenmitgliedern. Also das ist eine reine Typsache.
Also ja.
Wie die Sprache lernen. Manche lernen die Sprache lieber allein und andere gehen lieber in eine Gruppe. Und der Dritte macht einen Sprachkurs bei der VHS und der Vierte macht einen Intensivsprachkurs, weil er eben dafür weniger Zeit aufwenden will. So ähnlich kann man das sehen bei der Trauerarbeit.
Ja, also man merkt schon, dass Trauer so, ja, wie eigentlich so fast jedes Thema einfach ein sehr individuelles Thema ist und von Mensch zu Mensch einfach unterschiedlich. Lieber Matthias, wir sind jetzt beim ersten Element angelangt. Und zwar läuft das so ab, dass ich dir jetzt 10 Fragen stellen werde. Und du darfst jede Frage immer nur maximal mit einem Wort beantworten. Also manchmal, wenn das ein Satz ist, dann ist das auch völlig in Ordnung.
Verstanden.
Super. Dann fange ich gleich mal an mit der ersten Frage. Und zwar, wann war denn das letzte Mal, als du traurig warst?
Gestern.
Okay, darf ich nachfragen, aus welchem Grund?
Ich war mit meinem besten Freund wandern und es war so schön, dass ich hinterher dachte, das würde ich ganz gern öfter machen, aber wir wohnen weit auseinander und können das nur einmal im Jahr machen.
Okay, ja, das ist schade. Gibt es einen Ort, an den du hingehst, wenn du traurig bist?
An den Bach.
Also eher so der Naturtyp bist du dann.
Ja, genau, richtig.
Okay. Jetzt mal noch 2 andere Fragen, die nichts mit Trauer, sondern mit etwas Positiverem zu tun haben. Gibt es eine Person, die dich glücklich macht?
Klar, meine Partnerin und meine Kinder.
Ja, Familie, das ist immer sehr schön. Gibt es eine Sache, die dich glücklich macht?
Natur immer und Berge.
Bist du eher der Bergtyp mehr als so Strand und Meer?
Ja, ja, auf jeden Fall.
Okay. Gibt es denn ein Lied, das es immer wieder schafft, dir ein Lächeln auf die Lippen zu zaubern?
Also fast alle Lieder von den Beatles.
Okay, gibt es da ein bestimmtes oder? Was dir so spontan einfällt, aber muss auch nicht sein.
Ich muss gerade noch mal ganz kurz suchen. Das Lied mit der Road, sag ich gerade. ja, ich würde sagen, nehmen wir Yellow Submarine.
Okay. Bist du lieber in der Werkstatt drinnen, wenn du traurig bist, oder draußen in der Natur? Aber im Prinzip weiß ich deine Antwort.
Ja, unbedingt draußen.
Ja.
Die Natur hat einfach so viele Heilkräfte, die wir gar nicht wahrnehmen können.
Die nächste Frage ist, was glaubst du, ist die beste Möglichkeit, sich von schlechten Gedanken abzulenken?
Weitermachen.
Was hilft den Trauernden mehr? Glaubst du eher, wenn man ihnen zuhört oder wenn man auf sie einspricht?
Zuhören.
Und hast du einen Buchtipp für ein Buch, das sich mit dem Thema Trauer beschäftigt?
Das habe ich. Es ist aber schon anspruchsvoll, aber ich finde es gut. Und zwar gibt es mehrere Bücher von Roland Kachler. Die halte ich für sehr gut. Er ist sehr anspruchsvoll, hat ein Trauermodell rausgebracht, ein bipolares Trauermodell. Und er schrieb die hypnosystemische Trauerbegleitung als Buch 2010. Hypnosystemische Trauerbegleitung. Ein Leitfaden für die Praxis. Das finde ich anspruchsvoll und zugleich wegweisend in der Trauerbegleitung. Mhm. Roland Kachler.
Roland Kachler, okay. Dann für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, dann könnt ihr euch das aufschreiben und vielleicht überlegen, ob ihr euch das Buch holt. Und jetzt habe ich noch eine abschließende Frage. Den Satz hast du bestimmt auch schon sehr oft gehört und auch unsere Community wahrscheinlich. Die Zeit heilt alle Wunden. Ist dieser Satz deiner Meinung nach wahr oder falsch?
Es ist fast wahr. Also die Zeit heilt viele Wunden, aber nicht alle.
Das ist
nicht unbedingt alle, so muss man sagen.
Ja. Gut, dann vielen Dank dir. Und bevor es dann jetzt weitergeht mit dem zweiten Teil vom Interview, gibt es ein klein wenig Musik für euch. Ihr hört 3600 Sekunden mit und heute sprechen wir mit dem lieben Matthias, der nebenberuflich als Trauerbegleiter tätig ist. Und ja, heute geht es rund um das Thema Trauer. Lieber Matthias, man hat ja vorher schon, als du mit der Alina gesprochen hast, so rausgehört, dass Trauer immer ja sehr individuell ist. Und ich denke jetzt auch mal, dass es bei Mann und Frau da auch Unterschiede gibt. Also dass eben Männer anders trauern als Frauen. Warum ist das so, glaubst du?
Also warum, das ist schon so eine gute Frage. Wo spielt die Biologie mit rein und wo spielt die Sozialisierung mit rein? Zum Ersten kann ich wenig sagen, ich bin kein Evolutionsbiologe, aber ich vermute, dass es große Unterschiede gibt in der Weise, wie Männer und Frauen einfach aufgrund ihrer Natur, ne, gebärende Frau und Mann eher automatisch in versorgenden Modus sich entwickelt haben im Laufe der letzten Hunderttausenden von Jahren. Aber ich glaube, viel stärker derzeit ist der Einfluss, wie wir sozialisiert worden sind. Und da hat sich eben sehr viel verändert zwischen dem Mittelalter, der Romantik danach und der beginnenden Zeit des 19. Jahrhunderts mit Industrialisierung, mit der Zuschreibung der Rollen Mann als Versorger, Frau als diejenige, die zu Hause ist und sich um Haushalt und Kinder kümmert. Und dann dazu kommen noch die beiden Weltkriege, die Männer quasi, ja, auch hier muss man sagen, ja, verheizt haben. Und viele Männer kamen eben nicht gesund zurück, also weder körperlich gesund noch psychisch gesund. Und ob sie überhaupt zurückkamen, ist die andere Frage. Also viele kamen gar nicht zurück. Mhm. Sodass wir, also ich sag mal meine Generation, ich bin über 50, Väter und Großväter erlebt haben und auch viele Männer erlebt habe in meiner Umgebung, die mit den Kriegsfolgen noch zu tun hatten. Und Frauen auch in ihrer Rolle quasi auch noch mehr drin waren, als sie vielleicht davor schon waren oder wollten, nämlich in der Rolle Haushalt, Kinder und alles bieten, was emotionale Betreuung anbelangt. Von daher glaube ich, mit dieser Last, die wir jetzt haben aus den letzten zwei Jahrhunderten, sind Männer in ihrem Gefühlsleben und auch aufgrund dessen, was sie erleben konnten als Teil der Familie und nicht nur als Ernährer, sondern auch als Teil der Familie, aber auch angesichts der Erfahrungen, die viele Männer machen mussten in den beiden Weltkriegen, in ihrem Gefühlsleben sicherlich viel behinderter, ja, oder langsamer oder unerfahrener, sagen wir es mal so, als Frauen. Ja. Das ist meine Erfahrung. Ich erlebe aber auch, dass sich diese jungen Männer schon anders verhalten, ja, und viel näher an ihren Gefühlen dran sein können als die ältere Generation, wie es meine, oder die noch vor mir. Also es, glaube ich, es nivelliert sich auch wieder zunehmend dahingehend, dass auch junge Männer ihre Gefühle zeigen können, ohne, wie ich in meiner Jugendzeit, Angst haben muss, ausgelacht zu werden, weil ich weine.
Ja.
Also bei uns war damals noch der Spruch, ganz klassisch, ein Indianer weint nicht, Heulsuse. Und damit warst du unten durch in deiner Peer Group, ja, als junger Jugendliche oder ältere Jugendliche.
Ja.
Wir haben es nicht gelernt, weder von den Vätern noch von den Großvätern, noch wurde uns es zugestanden, dass wir Gefühle zeigen und auch damit auch Trauer zeigen. Und das hat uns sehr stark behindert dahingehend, dass wir vielleicht so ganz normal oder offen oder intuitiv trauern. Und da sind uns die Frauen, in meinem Alter zumindest, weit voraus. Frauen können, ist meine Erfahrung, viel einfacher Gefühle schnell zeigen, offen zeigen, haben keine Scham damit. Wenn ein Mann in meinem Alter heult, weint, dann schaut jeder hin.
Mhm.
Wie kann der jetzt heulen? Was ist mit dem los? Da kommen auch Sprüche wie, na komm, jetzt tu mal nicht so, ne? Hier ist die Arbeit, geh weiter, ne? Dann gibt's gute Ratschläge. Und das ist sehr hinderlich, ne? Für einen,
ja,
Mann mit der mittleren Alters oder älteren Alters. Und so habe ich dann in meiner Umgebung auch junge Männer, die in Trauer sind, ja, die zum Beispiel einen Elternteil verloren haben oder eine wichtige erste große Liebe zu Ende ging, ja, die dann in großer Trauer endete. Das ist auch ein Trauerobjekt und völlig legitim. Und da erlebe ich bei jungen Männern, dass sie das durchaus äußern können. Und nicht nur verbal, auch auf der Gefühlsebene.
Das
kann jetzt Weinen sein, muss aber nicht. Das kann auch offene Wut sein, oder aber eine reflexive Art, es zu äußern. Und ich habe aber auch das Gegenteil, nämlich Männer in dem Alter zwischen 70 und 80, die sich aber alles versuchen, aber nie zu weinen. Ne? Die beißen sich lieber eine Zunge ab, als dass sie weinen.
Mhm.
Weil das ist ein Ausdruck von Schwäche.
Ja, aber das finde ich, also das ist eigentlich das, also ist schade, weil ich finde, Trauer ist ja eigentlich nicht etwas, wofür man sich schämen muss, oder es ist ja keine Schwäche, weil ich finde, das ist eigentlich eher stark, wenn man zeigen kann, okay, ich bin traurig und ich lasse das jetzt gerade zu.
Mhm.
Ja.
Ja. Ich gebe völlig recht. Ja, völlig recht. Nur wir dürfen eben nicht vergessen, dass eben für viele Männer in ihrer Erziehung, in ihrer Kindheit das Weinen ein Ausdruck war von Schwäche, ein Makel war, und sie dieses eben um alles in der Welt verhindern wollen. Und wenn dann ein Trauerfall eintritt, würde ich so gern meine Emotionen zeigen, aber ich bin es nicht gewohnt, ich habe Angst davor, dass ich eben ausgelacht werde. Und wenn ich jetzt mit Männern zusammen bin, in meinem Altersspektrum zwischen 40 und 65, dann ist es so ein Abchecken. Ne? Also ich schaue erstmal, wem kann ich was anvertrauen, kann ich der Lage vertrauen, würde ich ausgelacht werden. Und wenn dann das Vertrauen groß genug ist, dann können auch Emotionen gezeigt werden. Also
ja,
dieses Lavieren, ne? So mit Vorsicht sich davor tasten, das ist sehr auffällig. Aber ich erlebe dann bei Frauen sehr schnell, erster Satz, es kommen die Tränen.
Mhm.
Und das ist, finde ich, beneidenswert und ganz, ganz toll, dass es die Frauen können und davor keine Angst haben. Und ich erlebe eben, dass es Männern oftmals schwerfällt.
Ja.
Aber wie gesagt, erlebe auch, dass es jungen Männern einfacher fällt. Und das finde ich eine sehr, sehr gute Entwicklung.
Ja, wollte ich gerade sagen, das ist hier eine Entwicklung in die richtige Richtung. Du hast ja auch eine Trauerwerkstatt für Männer. Magst du da mal kurz erklären, was sich dahinter verbirgt, hinter dieser Trauerwerkstatt für Männer?
Ja. Das war aufgrund der Erfahrung, dass ich in den Trauergruppen, die ich geleitet habe, meistens nur zu 90% Frauen hatte. Und das ist nicht nur meine Erfahrung, das ist auch die Erfahrung von zum Beispiel Hospizen in Stuttgart. Ich habe auch eine Zeit lang für das Hospiz in Stuttgart gearbeitet, ehrenamtlich, die Trauergesprächsgruppen anbietet. Und da war dieselbe Erfahrung, dass es von Frauen sehr schnell besucht ist und Männer gar nicht erscheinen. Und wenn sie erscheinen, sind sie äußerst mutig und trauen sich zu zeigen. Aber selbst dann im Gespräch selbst sind die Frauen unheimlich schnell und eloquent und können sich ausdrücken und Männer tendenziell sind hinten dran und suchen erstmal nach den richtigen Worten auf Basis ihres Gefühls, das sie gerade fühlen. Ne? Und diese Zeitverzögerung kommt ihnen dann in Trauergesprächsgruppen dann oftmals eben zum Nachteil. Sie sind dann zu spät dran, um zu sagen, und jetzt, mir geht's so. Die Trauerwerkstatt, die ich dann gegründet habe, basiert darauf, dass wir uns nur als Männergruppe treffen und das kombinieren mit einer Werkstatttätigkeit. Also wir treffen uns erstmal, dass wir in einer Werkstatt sind, dort gemeinsam oder einzeln jeder sein Projekt macht. Das kann in Kombination sein mit dem Tod, mit dem Traueranlass, muss aber nicht. Und wir kommen dann während des Tuns ins Gespräch. Und das ist meine Erfahrung, dass Männer A, mehr Anlaufzeit brauchen, um sich zu öffnen, und B, in Aktion sich besser äußern können. Und deswegen sind Wanderungen, die ich mache, auch von Männern gut besucht, nicht nur von Frauen. Und diese Werkstatt, da ist es so, wir arbeiten gemeinsam und während des Arbeitens kommt ein Gedanke und den spreche ich aus. Und dann kann man mal 10 Minuten an der Werkbank mal darüber reden, wie es früher war mit der Frau und so und so und so. Und dann geht man wieder an die Werkbank oder ans Gerät oder an die Bohrmaschine und macht weiter. Und diese Kombination, die tut ganz gut. Ja, die ist locker, die ist nicht nur auf Gespräch ausgelegt, also nicht nur im Kreis sitzen oder Auge in Auge. Die ist so offen, man kann neben vor sich her reden und trotzdem was von sich preisgeben, aber ist nicht gezwungen in ein Gesprächsmodell.
Ich finde, das ist auf jeden Fall ein super spannender Ansatz und ich hoffe, dass es noch ganz viele Personen wahrnehmen werden. Ich darf dir jetzt unser zweites Element präsentieren und zwar wird jeder Gast bei uns immer mit 5 festen Fragen konfrontiert und auch du darfst mir jetzt gerne darauf spannende Antworten geben. Frage Nummer 1. Welche Erkenntnis hattest du im letzten Jahr?
Die Erkenntnis, dass ich mir meine Welt viel mehr selbst kreiere, als ich davor dachte.
Hast du das Corona-bedingt diese Erkenntnis gehabt oder woher kam das?
Ja, einfach die Erkenntnis, dass meine Gedanken, was ich denke, so viel an Gefühlen und an Wirklichkeitskonstruktionen auslöse, aber nicht immer der Wahrheit entspricht. Also ganz kurz gesagt, meine Gedanken bestimmen sehr, sehr stark mein Gefühlsleben und meine Wirklichkeitskonstruktion.
Mhm, spannende Erkenntnis, also finde ich total einen interessanten Ansatz. Frage Nummer 2. Wie regelmäßig hast du Hausaufgaben in der Schule gemacht?
Regelmäßig.
Warst du ein fleißiger Schüler?
Ja, ich war ein richtiger Streber nicht, aber ich war ein guter Schüler.
Aber das ist ja vorbildlich, das zahlt sich ja aus. Was war der schönste Tag in deinem Leben?
Oh, das ist echt eine schwere Frage. Ich glaube, die Geburt unserer 3 Kinder war, jeder Tag war Wahnsinn.
Ja, wahrscheinlich sehr viele Emotionen und Eindrücke. Ich glaube, das muss man als Vater sagen. Gibt es eine Entscheidung in deinem Leben, die für dich ein Wendepunkt war?
Ja. Als meine Frau schwerer krank wurde, habe ich entschlossen, meine Karriere an den Nagel zu hängen und eine Tätigkeit 2 Ebenen drunter anzunehmen. Und damit war ich mehr zu Hause bei den Kindern und war ein ganz normaler Mitarbeitender ohne Führungsfunktion. Das war eine wichtige Entscheidung für mich.
War das für dich ein positiver Wendepunkt, also dass du quasi dann mehr Zeit für deine Familie hattest und dich mehr um deine Frau kümmern konntest?
Genau, es war eine klare Entscheidung, um was es im Leben geht.
Okay,
und das war die Entscheidung, es gibt nur ein Leben und das führst du an den richtigen Punkt, musst du richtig entscheiden und musst mutig sein und es ist egal, was passiert, es wird einfach gut ausgehen. Und diesen Mut dann gehabt zu haben, auf Lücke zu setzen und zu überlegen, was ist mir wirklich im Leben wichtig und dem zu folgen, darauf bin ich dann schon stolz im Nachhinein.
Genau, also du kannst im Nachhinein jetzt sagen, dass es die perfekte Entscheidung war und du hättest nichts besser machen können in der Hinsicht.
Korrekt.
Das ist sehr gut. Mhm. Wenn dein Leben einen Filmtitel tragen würde, welcher wäre das?
Mir kam gerade ganz spontan Verrückt.
Einfach der Name Verrückt?
Mhm. Ja. Also auch im Wortspiel. Es hat sich bei mir im Leben auch so viel verrückt.
Okay, daran habe ich gar nicht gedacht.
Also erstmal verrückt, was alles passiert ist. Das ist das eine. Ja, es ist viel passiert und hat eher Stoff für zwei Leben. Ich habe ja sehr viel erlebt. Und das andere ist, dass ich eine Perspektive verrückt hat. Ne? Also von dieser Leistungsorientierung, die ich sicherlich hatte als Kind, Jugendlicher, Student, junger Arbeitnehmer, weg hin zu das Leben ist viel zu wertvoll, als dass ich nicht das mache, was mir wirklich wichtig ist. Ja, indem ich auch jetzt quasi mache ja nebenberuflich Trauerbegleitung. Mhm. Mach nur das, was mir Spaß macht und habe dafür meinen anderen Job gewaltig reduziert, damit ich das machen kann, was mir wirklich wichtig ist.
Aber perfekte Antwort. Ich glaube, wir hatten noch nie einen Gast, der auf diese Frage eine so schnelle Antwort geben könnte. Ich mag den Filmtitel sehr gerne. Und für euch gibt es jetzt weiter noch ein bisschen Musik.
Ihr hört 3600 Sekunden mit und heute sprechen wir mit dem lieben Matthias über das Thema Trauer. Leider, wenn man jetzt so einen Blick auf die Uhr wirft, bleiben uns nicht mehr ganz so viele Sekunden übrig, aber wir nutzen jetzt noch die restliche Zeit, die uns bleibt, um dir noch weitere spannende Fragen von der Community und von uns zu stellen, lieber Matthias. Und da würde ich dann auch gleich mit einer Frage von der Community beginnen. Und zwar wollte die Person wissen, wie man denn das Berufliche vom Privaten trennen kann. Also fällt dir das, weil Trauer ist ja jetzt nicht so ein schönes Thema, sage ich mal, fällt dir das manchmal schwer?
Also meine berufliche Trauerbegleitung von meiner privaten Trauer. Das gemeint?
Also wenn du beispielsweise angenommen, du hast jetzt einen guten Tag und dann hast du eine Sitzung mit einem Klienten, einer Klientin und die sehr traurig ist und überträgt sich diese Trauer von der Person dann auf dich, weil also dass dann quasi guter Tag, deine gute Laune, verschwindet die dann oder?
Also das ist, das gelingt mir ganz gut. Im Grunde ist es eine Frage von Abgrenzung und das ist ein Teil meiner Arbeit, dass ich mich vor einer Sitzung gut abgrenze, um nicht das Ganze an Gefühlen, die hochkommen oder an Geschichten, die auftreten, aufzunehmen. Es kann schon sein, dass ich hinterher dann mit meiner Partnerin kurz drüber spreche und auch sage, Mensch, das hat mich jetzt echt auch wirklich, beeindruckt oder mich auch ein bisschen natürlich auch belastet und dann kann man kurz drüber reden und dann auch abschütteln. Aber es passiert ganz, ganz selten, dass ich wirklich da damit reinrutsche und dann selber drin hänge. In der Regel ist es wirklich eine Sache, die darum geht, ich grenze mich ab und das, was im Gegenüber passiert, ist halt eine Sache, die passiert ist, aber die hat mit mir nichts zu tun. Und ich schaue, wie ich gut begleiten kann. Und dann ist das auch mit dem Abschluss des Gesprächs auch dann beendet.
Ja, aber das ist auf jeden Fall gut, wenn man das kann. Und ich glaube, das braucht man, wenn man diesen Beruf auch ausübt, braucht man das, dass man sich davon abgrenzen kann. Sind die Sitzungen auch mal, also gibt es auch mal heitere Sitzungen oder sind das eher traurige Sitzungen, die stattfinden?
Ja, also das ist eine ganz wichtige, eine gute Frage. Ich glaube, wir lachen so oft, dass man manchmal sich fragen muss, um was geht's jetzt hier, ne? Aber Humor und Freude und Lachen ist so wichtig in der Trauer. Denn geweint und getrauert wird im stillen Kämmerlein so viel, dass man es nicht noch in der Sitzung auch nochmal kultivieren muss. Also es ist schon traurig genug, das weiß das Gegenüber, das weiß ich. Aber wir brauchen da nicht noch mehr drin rumrühren. Deswegen ist gerade die Gegenseite, nämlich das Lachen, die Lebendigkeit, der Humor, so heilsam und so wichtig. Und deswegen versuche ich in jeder Sitzung das auch reinzubringen, ne, diese Leichtigkeit.
Ja.
Denn die kommt irgendwann halt immer mehr. Und damit gebe ich einen Vorgeschmack auch auf das, was auch sein kann. Und das ist sehr heilsam und sehr kraftvoll.
Wenn jetzt beispielsweise jemand im Alltag von seiner Trauer des Öfteren überwältigt wird, würdest du den dann auch raten, dass er irgendwas macht, was ja ihn oder sie zum Lachen bringt?
Ich würde ihm raten, Sachen zu machen, die ihm Spaß machen.
Mhm.
Also Hobbys, gute Freunde, auch mal lustige Filme, Dinge, die auch mal ablenken dürfen. Ne? Also es ist keiner gezwungen, ständig in der Trauer drin zu sein. Auch Ablenkung ist völlig legitim. Aber keine Ablenkung in der Hinsicht, ich haue mir das fünfte Bier rein und hoffe, dass ich dann gut schlafen kann. Das ist nicht die Ablenkung, die ich meine. Ich meine eine bewusste Ablenkung. Ich gönne mir jetzt etwas Schönes. Ein gutes Essen, ein gutes Musikstück etc. Und da ist, sind alles Sachen, die leicht sind. Eine gute Abwechslung A und B, ein guter Zeitraum, um wieder aufzutanken.
Und wenn du, also ich habe jetzt noch eine weitere Frage von der Community, und zwar, wann würdest du denn sagen, ist es sinnvoll, sich einen Trauerbegleiter, also Ausschau nach einem Trauerbegleiter zu halten und ja gegebenenfalls dann auch einen heranzuziehen?
Ja, da muss ich nochmal ganz kurz reingehen in den Zweck der Trauerbegleitung. So wie ich arbeite, da arbeite ich auch tiefgehend, also da geht es auch um eine Art Transformation meiner Sicht auf das Leben, meiner Sicht auf die Trauer, meiner Beziehung zum Verstorbenen. Also wir arbeiten hier transformativ und versuchen, dem Leben eine neue, stabile Ausrichtung zu geben. Da ist meine Erfahrung, dass es Sinn macht, wenn jemand nach einem Viertel oder halben Jahr dann frühestens kommt, weil er dann schon gewisse Reflexionsfähigkeit mitbringt. Und nicht mit der Abwicklung von Todesfall und erstmal dem ganzen Zusammenordnen beschäftigt ist. Aber es gibt auch die Trauerbegleitung, ich sag mal die Art eine Schockbegleitung oder die ersten Ansätze von Trauerbegleitung, die in die ersten Wochen reingeht, ersten Tage, ersten Wochen, die genauso wichtig ist. Also ich rufe jemanden an und kann nur erzählen zum Beispiel. Und das ist am Anfang am allerwichtigsten, überhaupt erstmal da zu sein und nicht von zu laufen oder Ratschläge zu geben. Und das machen ganz gut auch immer wieder Freunde und oder eine Gemeinde oder Kollegen. Ne? Die können so eine Stabilität geben und die wären für mich die ersten Trauerbegleiter.
Mhm.
Eine ganz, ganz wichtige Stütze. Und sich da erstmal auch festzuhalten und da auch die Hilfe anzunehmen, das halte ich für die erste wichtige Trauerbegleitung. Und die zweite, die ich jetzt gerade so beschrieben habe, die ich mache, die dann erst nach einer gewissen Zeit, nach ein paar Monaten.
Okay, ich habe abschließend noch eine Frage, und zwar, was möchtest du den Menschen, die jetzt aktuell vielleicht in einer schwierigen Situation momentan sind oder die trauern, was möchtest du denen mit auf den Weg geben, einen besonderen Ratschlag oder Tipp von dir?
Also zum einen möchte ich Ihnen sagen, dass Trauer etwas völlig Normales ist und es dem Menschen ein völlig normales Gefühl ist und Trauer nicht gleich Traurigkeit ist. Trauer ist dieses Gefühlschaos, in dem ich drinstecke zwischen oben, unten, rechts, links, ich weiß nicht mehr, wo ich überhaupt stehe, widerstrebende Gefühle, die in mir hochkommen, die ich nicht kenne. Zwischen Optimismus und Niedergeschlagenheit, da dazwischen irgendwo bin ich und es wechselt ständig, das ist Trauer. Und das ist im Grunde die bestmöglichste Antwort meines Organismus, mit dem Schicksalsschlag umzugehen. Und das ist was ganz absolut Normales und eine völlig heilsame Reaktion des Körpers. Deswegen nicht wegdrücken.
Lieber Matthias, vielen, vielen Dank. Ich muss dich leider unterbrechen, weil unsere Zeit vorbei ist. Aber ich wünsche mir wirklich vom ganzen Herzen, dass die ein oder andere Person, der es selber vielleicht gerade nicht so gut geht, aus unserem Gespräch rauszieht, dass es okay ist zu trauern und dass es auch okay ist, sich an Menschen wie dich zu wenden und offen über die Trauer ja zu sprechen. Danke für den Einblick in dein Leben und für deine ehrlichen Worte. Und wir hören uns in 2 Wochen dann zum letzten Mal